Mit einem Ruck fuhr der Karren los und gewann an Geschwindigkeit. Sie wirbelten an Travers vorbei, der sich in eine Felsspalte drückte. Dann begann der Karren durch die labyrinthischen Gänge zu schlingern und zu kurven, die unaufhörlich in die Tiefe führten. Harry war betäubt von dem Geratter des Karrens auf den Schienen. Sein Haar flatterte im Fahrtwind, während sie zwischen Stalaktiten hindurchkurften und immer tiefer in die Erde rauschten, doch er schaute ständig zurück. Sie hätten genauso gut gewaltige Fußabdrücke hinterlassen können. Je länger er darüber nachdachte, desto törichter erschien es ihm, dass Hermine als Bellatrix verkleidet war, dass sie Bellatrix Zauberstab mitgebracht hatten, wo die Todesser doch wussten, wer ihn gestohlen hatte. Sie waren jetzt tiefer in Gringotts, als Harry jemals vorgedrungen war. In flottem Tempo nahmen sie eine Haarnadelkurve und sahen vor sich nur Sekunden entfernt einen Wasserfall, der auf die Schienen herabdonnerte. Harry hörte Griphook »Nein!« schreien, aber bremsen war nicht möglich. Sie sausten mitten hindurch. Wasser drang in Harrys Augen und Mund. Er konnte nichts sehen und bekam keine Luft mehr. Dann kippte der Karren mit einem fürchterlichen Ruck und sie wurden alle hinausgeschleudert. Harry hörte, wie der Karren an der Felswand zerschmetterte, hörte Hermine etwas schreien und spürte, wie er selbst nach unten schwebte, als ob er schwerelos wäre und ohne sich weh zu tun auf dem Boden des steinernen Ganges landete.
»Polsterungszauber«, prustete Hermine, als Ron sie auf die Füße zog.
Doch zu seinem Entsetzen sah Harry, dass sie nicht mehr Bellatrix war. Stattdessen stand sie in einem viel zu großen Umhang da, topfnass und völlig sie selbst. Ron war wieder rothaarig und hatte keinen Bart mehr. Als sie einander ansahen und die eigenen Gesichter abtasteten, wurde es ihnen bewusst.
»Der Diebesfall«, sagte Griphook, rappelte sich auf und blickte zurück auf die Flut, die sich über die Schienen ergoss und mehr als Wasser war, wie Harry jetzt wusste.
»Er spült alle Zauber, alle magischen Maskeraden weg. Die wissen, dass Betrüger in Gringotts sind«, »Sie haben Verteidigungsmaßnahmen gegen uns eingeleitet.«
Harry sah, wie Hermine sich vergewisserte, dass sie die Perlentasche noch hatte, und fuhr hastig mit der Hand unter seine Jacke, um sicherzugehen, dass er den Tarnumhang nicht verloren hatte. Dann wandte er sich Bockrott zu, der konfus den Kopf schüttelte. Der Diebesfall schien den Imperiusfluch aufgehoben zu haben.
»Wir brauchen ihn«, sagte Griphook. »Ohne einen Kobold von Gringotts können wir nicht in das Verlies hineinkommen. Und wir brauchen die Klirrer.«
»Imperio«,
sagte Harry erneut. Seine Stimme hallte durch den steinernen Gang und er empfand wieder das berauschende Gefühl der Macht, das von seinem Gehirn zum Zauberstab strömte. Bogrod fügte sich noch einmal seinem Willen, und seine verwirrte Miene wurde wieder eine höflich gleichgültige, während Ron eilends die Ledertasche mit den metallenen Geräten aufhob.
»Harry, ich glaube, ich höre Leute kommen«,
sagte Hermine, und sie richtete Bellatrix Zauberstab auf den Wasserfall und schrie
»Protego!«
Sie sahen, wie der Schildzauber durch die Flut des verzauberten Wassers brach, als er den Gang hinaufflog.
»Gut gemacht«, sagte Harry.
»Gehen Sie voran, Griphook.«
»Wie sollen wir da wieder rauskommen?«, fragte Ron, während sie dem Kobold zu Fuß in die Dunkelheit nacheilten, wobei Bockrott hinter ihnen herkeuchte wie ein alter Hund.
»Darüber machen wir uns Sorgen, wenn es soweit ist«, sagte Harry.
Er spitzte die Ohren. Er meinte, in der Nähe etwas rasseln zu hören und dass sich etwas bewegte.
»Wie weit noch, Griphook?«
»Nicht mehr weit, Harry Potter, nicht mehr weit.«
Dann bogen sie um eine Ecke und sahen das, worauf Harry gefasst war, und das sie dennoch alle erstachen ließ. Ein gigantischer Drache war vor ihnen an den Boden gekettet und versperrte den Zugang zu vier oder fünf der tiefsten Verliese von Gringotts. Die Schuppen des Untiers waren während der langen Gefangenschaft unter der Erde blass und rissig geworden. Seine Augen waren milchig rosa. Beide Hinterbeine trugen schwere Schellen, von denen Ketten zu riesigen Pflöcken führten, die tief in den Felsboden getrieben waren. Seine großen, stacheligen Flügel, die eng an den Körper gefaltet waren, hätten den ganzen Raum eingenommen, wenn er sie ausgebreitet hätte, und als er ihnen seinen hässlichen Kopf zuwandte, brüllte er, dass der Lärm das Gestein erzittern ließ, öffnete das Maul und spie einen Feuerstrahl, der sie in den Gang zurückjagte.
»Er ist halb blind«,
keuchte Griphook. »Und deshalb umso wütender. Aber wir haben die Mittel, ihn zu bändigen. Er hat gelernt, was er zu erwarten hat, wenn die Klirrer kommen. Geben Sie sie mir.«